Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer historischen Reihe Gegen das Vergessen. In diesem Projekt erinnern wir an Mitglieder unserer Fachgesellschaft, die während der NS-Diktatur entrechtet, verfolgt, ins Exil gezwungen und ermordet wurden. Heute stellen wir Ihnen die Geschichte von Walter und Erna Nauenberg vor, einem Berliner Ärztepaar, das 1938 aus Deutschland fliehen musste. Ihr Weg führte sie erst nach Kolumbien, später nach New York, und da konnten sie trotz vieler Brüche ein neues Leben aufbauen und weiter als Mediziner wirken. Mein Name ist Petra Lühn und neben mir sitzt unser ehrenamtlicher Archivar Haro Jens, der die Biografie von Walter und Erna Nauenberg erforscht hat und uns heute Einblicke in dieses wirklich bewegende Leben und diese bewegenden Lebenswege geben wird. Hallo, Herr Jens.
Guten Tag, Frau Lühnen.
Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen. Ich leite mal kurz ein. Wir sitzen hier heute auf der Viszeralmedizin und Sie haben einen sehr bewegten Tag hinter sich mit einer sehr schönen historischen Sitzung und einem weiteren Treffen, wo es ja auch darum geht, wie wir das Projekt weiterentwickeln. Und ich finde es großartig, dass Sie trotzdem noch Muße haben, mit mir sich zusammenzusetzen. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz spannende Biografie, die wir heute besprechen möchten. Beginnen wir vielleicht am Anfang. Wie sind Sie eigentlich auf Walter und Erna Nauenberg gestoßen? Gab es einen Moment oder ein Dokument, das Sie besonders in diese Geschichte hereingezogen hat?
Also Walter Nauenberg war Mitglied unserer Fachgesellschaft und zwar seit 1925. Das ist das Jahr, in dem es zum ersten Mal überhaupt eine Mitgliederliste gab. Und er war um diese Zeit in Berlin in der medizinischen Klinik des Rudolf-Virchow-Krankenhauses bei Leopold Kuttner. Dieser Zusammenhang ist nicht unwichtig, weil Herr Kuttner 1925 Tagungspräsident dieser legendären fünften Tagung unserer Fachgesellschaft war in Wien und dort eben zum ersten Mal die Gesellschaft eine Satzung und eine Geschäftsordnung und eben ein Mitgliederverzeichnis bekam. Und wir können ziemlich gut nachweisen, dass der Kuttner selbst einen gewissen Kreis seiner Mitarbeitenden motiviert hat, in die Gesellschaft einzutreten. Das Interessante ist, zu der Zeit gab es mehrere junge jüdische Assistenzärzte bei dem Kuttner, der selbst Jude war und einer der ersten führenden Gastroenterologen in Berlin. Und offensichtlich hat er die rekrutiert, denn die sind alle, ob Isaac Krieger oder Martin Hirschberg oder wie sie heißen, in diesem Jahr eingetreten. Und das ist eben relativ früh im Vergleich zu anderen. So, und dann stand in der Mitgliederliste eben nur Walter Nauenberg, Berlin. Dann haben wir geguckt, ob wir eine Dissertationsschrift finden zu dem W. Nauenberg. Und siehe da, wir haben eine gefunden. Und dann haben wir zumindest den ersten Beginn seines Lebens mit diesem Lebenslauf in dieser Promotionsschrift gekannt. Und da fängt es schon an, interessant zu werden, weil der Nauenberg Ende der 1890er Jahre geboren ist und als 18-Jähriger, 19-Jähriger nach dem Abitur in den Ersten Weltkrieg musste. Das ist ja für uns immer gar nicht vorstellbar, wenn man mit 18 Jahren nach der Reifeprüfung in den Weltkrieg gehen muss, das ist für mich nach wie vor irgendwie jenseits der Gedanken. Und er musste dann eben nach dem Krieg studieren und hat dann 1921, 22 Staatsexamen gemacht und seine Promotionsarbeit abgeschlossen in Rostock und ist dann wieder nach Berlin gegangen, eben zu dem Kuttner. Das war der Einstieg. Und viel mehr haben wir am Anfang nicht gewusst.
Können Sie sagen, ob dieses in den Krieg ziehen Nauenberg in irgendeiner Form geprägt hat? Ist das ablesbar aus seinem Lebenslauf?
Also was wir wissen ist, dass er wiederholt auf eine Verwundung, die er erlitten hat, hingewiesen hat. Und was wir wissen ist, und darauf kommen wir gleich noch, dass er sogenannter Frontkämpfer war. Also dieser Begriff des Frontkämpfers ist 1933 entstanden, als es um den Entzug der Kassenzulassung ging. Und da gab es eine Intervention des Reichspräsidenten Hindenburg, dieses Feldmarschalls Hindenburg, der gesagt hat, die, die im Ersten Weltkrieg an der Front gekämpft haben, müssen ein Privileg haben. Und die durften zunächst bis 34, 35, manche bis 36 die Kassenzulassung behalten. Mhm. Nun war es bei Naunberg, das nehmen wir mal eben vorweg, so, er heiratete Anfang 33 seine Frau, eben Erna Naunberg, eine Ärztin, die promoviert hatte über Milzerkrankung, und die war schon niedergelassen. Hm. Die hatte die Praxis ihres Vaters 1930 übernommen. Und der wurde im April 33 die Praxis entzogen. Und er durfte, der Walter Naunberg, diesen Kassenarztsitz übernehmen. Mhm. Also die Frau trat in den Hintergrund oder musste, war gezwungen, hat in der Praxis weitergearbeitet, in der Berliner Winterfelder Straße. Mhm. Und er hat sozusagen die praktische Arbeit gemacht und war der zugelassene Kassenarzt. Mhm.
Und weil er als Frontkämpfer gearbeitet hatte und dieses Privileg hatte, also auch Erna Sachs, seine spätere Frau, war jüdischer Abstammung und ist von den Repressalien 33 direkt betroffen gewesen. Wie außergewöhnlich war das? Eine Frau, Ärztin, promoviert und selbstständig niedergelassen. Was sagt uns das über diese Frau zu dieser Zeit?
Also die Frau war nach dem, was wir wissen, und vor allem, wenn Sie sich die Fotografien anschauen, die wir bekommen haben, dann später von der Familie, auch das werden wir gleich noch erwähnen, sicher eine ganz selbstbewusste. Sie gehört im Grunde zwar jetzt nicht zu der ersten Generation der Frauen, die sich niedergelassen haben in der Medizin, aber zu den relativ frühen, die dann eine eigene Praxis hatten und die auch ja geführt haben und gar keinen Zweifel hatten, dass sie das können und das auch sehr bewusst ja gemacht haben und sich dafür entschieden haben. Aber es sagt eben auch ganz viel über das, was die Nazis gemacht haben. Mhm. Sie haben im April ihr die Kassenarztzulassung entzogen. Und dann haben sie gesagt, ja, der Mann, wenn er Frontkämpfer war, darf es eine Zeit lang machen. Mhm. Und die Erna Naunberg hat ganz viel später in die Hand genommen. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, das sagen wir nachher.
Hat sie mitgearbeitet denn trotzdem? Also sie hat praktisch pro forma ihrem Mann die Praxis übertragen, aber war da wahrscheinlich da immer im Hintergrund, wir kommen da tatsächlich noch drauf, das ist ja auch konstant, dass sie immer wieder mitgestaltet hat, das Leben. Aber dieses Frontkämpferprivileg hat nicht lange gehalten.
Das hat nicht lange gehalten. Also sie hat in dem Labor gearbeitet, in der Praxis, und sie hat ihm geholfen. Aber sie war eben nicht die behandelnde Ärztin. Und ob sie nebenher eine Privatpraxis gemacht hat, das wissen wir nicht. Das kann gut sein, aber das wissen wir nicht. Und sie hat später eben auch ganz selbstständig gearbeitet.
Die Naunbergs sind nach Kolumbien geflüchtet. Das ist nicht so häufig in unseren Biografien, die wir recherchiert haben. Vielleicht können Sie nochmal schildern, der Zeitpunkt, wann dann die Situation wirklich bedrohlich wurde und wie diese Verbindung nach Kolumbien dann zustande kam und ob das einfach war, diesen Weg zu finden.
Also der Weg war überhaupt nicht einfach und er war auch ungewöhnlich. Aber es ist so gewesen, und das ist das Besondere auch an dieser Biografie. Der Walter Naunberg war Vertrauensarzt der kolumbianischen Gesandtschaft in Berlin und hat 37, 38 jüdische Flüchtlinge untersucht. Die brauchten für den Visumantrag ein Gesundheitszeugnis. Und da haben wir nun in der Entschädigungsakte eben dieses Dokument gefunden. Da hat er im Februar 38 Werner Dambitsch, der war ein jüdischer Saxophonist und Jazzmusiker, untersucht und hat ihm bescheinigt, dass er gesund ist. Der war noch sehr jung und dass er geimpft war, soweit man damals impfen konnte. Und hat ihm sicher die Erlangung eines Visums erleichtert. Und der ist dann auch geflohen aus Deutschland und ist letztendlich in die USA gekommen. Und das nehme ich jetzt dann mal vorweg. Das Schöne ist, wir hatten diese Biografie ja dann publiziert und die war online. Und dann rief mich irgendwann an einem Morgen der Neffe von diesem Werner Dambitsch an. Und das hat mich dann schon sehr froh gestimmt. Also das war eine echte Freude, denn der hatte unseren Beitrag online gefunden und hatte sich total gefreut, dass überhaupt, erstens, das kannte er nicht, dieses Dokument publiziert ist. Und er wusste auch mit den Naunbergs nicht so viel anzufangen. Mhm. Und daraus hat sich ein wunderbarer Kontakt ergeben. Mhm. Ich erzähle das nur, weil das diese Kollateraleffekte dieses Online-Formates sind. Das wird dann gelesen und dann melden sich die Leute bei uns und dann haben sie plötzlich eine ganz andere Perspektive.
Absolut, Und Walter Damitsch klingt ja sehr deutsch, also waren auch Auswanderer, die dann als, der dann als Konsulat wieder Generalkonsul in Berlin gearbeitet hat. Die Familie Damitsch, also der Neffe, lebt in Deutschland oder sind das?
Der lebt in Deutschland. Okay. Aber die hatten ja mit der kolumbianischen Botschaft gar nichts zu tun. Mhm. Das war einfach ein jüdischer Mensch, der fliehen wollte. Ja. Und er brauchte als Voraussetzung für den Visumsantrag das Gesundheitszeugnis. Ja. Und das hat der Naunberg erstellt. Ja. Und damit hat er ihm die Ausreise oder die Flucht natürlich erleichtert.
Vielleicht schildern Sie nochmal die Situation. Das klingt ja so einfach. Man kriegt ein Visum und reist dann aus. Damals waren aber die Naunbergs eine junge Familie.
Ja, es ist ein bisschen komplexer, weil sie nicht gemeinsam fliehen konnten. Die Situation war dann so, 1938 im November hat der kolumbianische Gesandte Informationen bekommen, dass der Walter Naunberg verhaftet werden sollte. Und er hat ihn in der Nacht vom 9. auf den 10. November aus seiner Wohnung in einem Botschaftsauto geholt und hat ihn exterritorial in der kolumbianischen Botschaft untergebracht. Da war er geschützt.
Nur ihn, nicht die Familie.
Nur ihn. Erna Naunberg war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Sie haben sich dann überlegt, dass sie erstmal in Deutschland bleibt. Der Sohn Uriel wurde im Dezember 38 geboren. Und der Walter Naunberg ist dann von der Botschaft mit einem Auto nach Tegel gebracht worden, auch exterritorial, und ist dann über Amsterdam nach Kolumbien gekommen, geflogen. Mhm. Und Erna ist mit den Kindern und einem Berliner Hausmädchen, die hatten dann drei Kinder zu dem Zeitpunkt, im Juni 1939 nachgereist. Mhm. In Kolumbien war die Situation nicht einfach. Sie sind in Barranquilla angekommen. Und es gab nicht einfach eine ärztliche Lizenz. Und dann hat die Familie es so gemacht, dass die Kinder, die drei Kinder mit dem Hausmädchen in Barranquilla blieben. Und die beiden Eheleute haben irgendwie 600 Kilometer entfernt bei einer Ölfirma gearbeitet. Da sind sie untergekommen und konnten Geld verdienen. Und sie hatten den Vorteil, jetzt wieder zurück nach Deutschland, dass sie früh Spanisch gelernt hatten. Also beiden, die waren sehr aufgeweckt und haben sehr genau gesehen, was die NS-Diktatur bedeutete. Und sie haben auch früh überlegt, zu fliehen. Und das Problem war, dass die Mutter von Erna Naunberg nicht mitgehen wollte und dass sie Rücksicht genommen haben und bei der Mutter bleiben wollten. Und die ist auch nicht mitgeflohen und ist später dann deportiert worden in das Ghetto Theresienstadt und ist da 1942 gestorben. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Und dann waren die in Kolumbien. Sie waren von den Kindern lange getrennt, aber sie haben es irgendwie managen können. Und der Naunberg war seit seiner Zeit im Rudolf-Virchow-Krankenhaus interessiert an Infektionskrankheiten. Der hat dann auch in Kolumbien in spanischer Sprache über irgendwelche Infektionskrankheiten publiziert und hat sich da engagiert. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass es in Kolumbien gewalttätige Auseinandersetzungen gab.
Aber vielleicht, wenn ich einmal noch unterbrechen darf, haben Sie denn als Ärztin und Arzt wieder arbeiten können in Kolumbien? Ist das?
Sie haben erstmal für diese Ölfirma arbeiten können. Das war unproblematisch. Sie haben dann irgendwann auch praktizieren können. Aber da sprechen wir jetzt schon von 1944 oder 1945.
Ach, okay. Ja, ja. Eine lange
also,
Zeit.
Also das ist ja von 39 sind das immerhin sechs oder sieben Jahre. Das wollte ich eben sagen. Es gab dann nach 1945 in Kolumbien gewalttätige Auseinandersetzungen. Da wurde ein Präsidentschaftskandidat auch ermordet. Und das hat die Erna Naunberg sehr an die frühen Berliner Zeiten, an Gewalttätigkeiten der Nationalsozialisten erinnert. Und sie hat sich dann früh bemüht, und das kann man auch an ihren Reisen nachvollziehen, das ist ja alles ganz gut dokumentiert,
Wie dokumentiert? Also was haben Sie da für Quellen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Schiffsreisen zum Beispiel oder die Flüge in die USA sind alle fast minutiös dokumentiert und auch nachvollziehbar. Mhm. Es gibt diese Plattformen von Ancestry oder Family Search, da können Sie Passagierlisten sehen und da können Sie sozusagen auch die Spur verfolgen. Mhm. Und ich habe das am Anfang ja auch gar nicht verstanden, warum die Erna Naunberg so oft dann entweder nach Kalifornien oder dann auch New York gefahren ist. Und sie hat dann eben auch in der Zeit noch ein viertes Kind gekriegt, eine Tochter, hat dann vor ihrem Mann angefangen, für das amerikanische Staatsexamen zu lernen. Und hat das auch geschafft. Und der Mann ist dann irgendwann nachgekommen. Und dann sind sie um 1950 beide mit all den Kindern in die USA gegangen und sind in New York tätig gewesen. Das Schöne ist, wir haben ja am Anfang ganz wenig über die gewusst und wir hatten auch keinen Kontakt zu der Familie. Aber dann habe ich einfach im Internet nochmal gesucht und dann habe ich gefunden, dass zwei dieser Söhne ziemlich bekannte Physiker geworden sind. Und dann hatte ich die Liste und dann habe ich Saskia Naunberg-Donkell gefunden und die hatte eine E-Mail-Adresse. Ich werde das überhaupt nie vergessen, weil man sich dann immer freut, wenn man so einen Kontakt hat, weil sie an einer Universität in Kalifornien gearbeitet hat. Und der habe ich dann eine Mail geschrieben und die hat innerhalb von, weiß ich nicht, 15 Stunden geantwortet.
Also wir sprechen über die Enkeltochter der Naunbergs.
Über die Enkeltochter,
ne?
Genau. Die hat uns dann all die Bilder geschickt, die jetzt auch online stehen. Und wir hatten ja am Anfang überhaupt kein Material. Dann hat das ist ja eine große Familie, dann sind da mehrere Familienmitglieder involviert worden und jeder hat irgendwie eine Information dazu geliefert und die haben das Manuskript auch gelesen und haben etwas dazu geschrieben. Und so, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass die beiden in New York einerseits eine Praxis hatten und sie haben gleichzeitig am Mount Sinai Hospital im Outpatient Department irgendwie ein paar Stunden gearbeitet. Und das war damals für die ganz wichtig, weil sie damit Patienten kennengelernt haben oder auch für sich rekrutiert haben und in Kontakt kamen. Und das haben sie relativ lange gemacht.
Also eine ungewöhnliche Geschichte. Ich möchte auch nochmal betonen, das ist nicht so, dass Sie hier eine große Kiste finden mit viel Information, sondern dass Sie sich wirklich von Webseite zu Webseite hangeln, um diese Wegstrecke nachzuvollziehen. Es klingt ja schon so, als wäre, das hatten wir eben auch schon erwähnt, als wäre Erna Naunberg so die gewesen, die den Weg gebahnt hat. Also die so ein bisschen dieses Amerika, den Weg nach Amerika vorbereitet hat und dann Mann und Kinder mit sich gezogen hat.
Ja, ich glaube, dass sie tough war, würde man heute sagen. Und dass sie genau gewusst hat, was sie wollte. Sie hat dann in New York etwas gemacht, was auch sicher für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Sie ist nach China gereist und hat Akupunktur gelernt. Und die Angehörigen haben geschrieben, also die Enkelkinder, sie sei eine der ersten gewesen, die in New York überhaupt chinesische Akupunktur angeboten hätten. Ich kann das nicht beurteilen. Aber sie war eben hochaktiv und sie hat auch lange gearbeitet. Und das Leben war sicher nicht einfach für sie, weil sie viel arbeiten mussten. Und die Kinder dieses Ehepaars haben mir auch geschrieben, sie hätten die ganze Woche gearbeitet und sie hätten nur Sonntagspause gehabt. Und so stelle ich es mir auch vor.
Ja.
Sonst kann man sich es wahrscheinlich gar nicht zusammenreimen.
Ja. Aber sie haben immer zusammengearbeitet. Also sie haben zusammen diesen angefangenen Weg, dass man als Paar diese Praxis gestaltet, die Arbeit macht.
Sie haben zusammengearbeitet und sie hat aber eben auch so ihren eigenen Bereich gehabt. Und wenn man jetzt, man kann zur Akupunktur stehen, wie man will, aber das hat sie für sich sozusagen entdeckt und auch erarbeitet und sich da fortgebildet.
Wir haben ja auch auf dem Kongress hier eine Sitzung gehabt zum Thema, wie ist das denn zu migrieren aus der heutigen Perspektive? Ja. Und das ist ja nun eine sehr eindrückliche Geschichte, wo nicht eine Migration, sondern zwei da sind und beide Male die komplette Herausforderung, neue Sprache, neues Leben, neue kulturelle Umgebung. Können Sie beurteilen, oder vor allem, weil Sie ja mit in Kontakt auch mit den Nachfahren sind, haben Sie die beiden in Amerika dann auch eine neue Heimat gefunden? Oder ist das dann erst in den folgenden Generationen gelungen?
Also, wenn ich diese Naunberg Biografie vergleiche mit vielen anderen, dann ist es schon eine außergewöhnliche. Also es fängt ja damit an, dass Sie sich entschieden haben, Spanisch zu lernen. Hm. Das mag daran hängen, dass Sie irgendeinen Bezug dazu hatten oder dass Sie sehr früh eben ermächtigt waren, für diese kolumbianische Botschaft zu arbeiten. Mhm. Aber Sie haben sich auch früh auf die Flucht eingestellt und es war Ihnen, glaube ich, klar, dass Kolumbien ein mögliches Ziel ist. Das ist ja ein ungewöhnliches Land, Lateinamerika. Mhm. Das fällt so ein bisschen heraus, obwohl es da auch jüdische Flüchtlinge gab, ist klar. Aber längst nicht so viel wie in USA oder England oder Palästina oder so. Das ist das eine. Und Sie haben sich in Kolumbien ja relativ gemessen an den Ausgangsbedingungen arrangieren können und haben da gearbeitet und auch ihr Geld verdient. Sonst hätten sie das gar nicht schaffen können. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass sie sich in den USA sehr schnell integriert haben. Und wenn sie die Karrieren der Kinder und der Enkelkinder sich angucken, dann sind das Mitglieder der amerikanischen Gesellschaft sehr früh geworden. Ja, das ist mein Eindruck.
Ja, und auf der anderen Seite, Sie haben es eben geschildert, die Mutter von Erna Naunburg ist im KZ Theresienstadt umgekommen, also die Verluste und also man kann sich das, glaube ich, man muss das so stehen lassen, diese Kraft, die so ein Weg kostet.
Genau, und wenn ich das noch sagen darf, es gab in New York natürlich auch jüdische Flüchtlingsärzte oder Ärztinnen, die ziemlich prekär gelebt haben, die den Fuß nicht auf den Boden bekommen haben. Und dazu gehörten die Naunbergs sicher nicht. Ja. Also das lag an, glaube ich, den beiden Persönlichkeiten, die auf mich, nach dem, was ich gelesen habe, eher kraftvoll waren und die Dinge in die Hand genommen haben und Kontakte geknüpft haben und auch assoziiert waren mit einer noch anderen Klinik als Mount Sinai. Das kann man auch oft gar nicht so vergleichen.
Nee.
Und dann gibt es eben noch diese ganz andere Gruppe und das sind die Wissenschaftler. Nicht? Und die Wissenschaftler hatten eben gewisse Vorteile, weil sie von vornherein Kontakte hatten und auch in den Kliniken arbeiten oder auch forschen konnten.
Ich finde, vielen Dank, Herr Jens. Mir hat diese Lebensgeschichte auch sehr viel Spaß gemacht. In dem Sinne, dass man diese individuellen Persönlichkeiten sehr entdeckt in dem, was Sie geschildert haben, was Sie beschreiben und so weiter. Und das ist dieses, den Namen zurückgeben. Wir wollen nicht nur über Formalismen, Strukturen und medizinische oder wissenschaftliche Leistungen sprechen, sondern auch über diese Individuen, die dahinter gesteckt haben. Und das kann man an dieser Lebensgeschichte sehr gut erspüren. Das ging mir zumindest so. Vielen Dank, Herr Jens, für diese sehr, sehr schöne Geschichte.
Ein Satz noch.
Unbedingt.
Man lernt auch in diesen Biografien Personen kennen.
Ja.
Also so geht es mir immer.
Absolut.
Ob aus der Entschädigungsakte oder aus anderen Dokumenten plötzlich tauchen vor Ihnen diese Persönlichkeiten auf. Und als ich dann die Fotos gesehen habe, kann das nur jedem empfehlen, da einmal online hinzuschauen. Dann stehen sie vor einem und dann hat man ein Bild. Das Bild kann immer noch falsch sein, aber ich glaube, das ist so, wie wir das jetzt gerade besprochen haben.
Wunderbar. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns zugehört haben. Und ich bin mal gespannt, wenn Sie jetzt nach dem Hören dieses Podcasts auf die Webseite gucken und sich die Personen angucken, ob Sie wirklich die Bilder in Ihrem Kopf wiederentdecken. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.